Ja, wir sind also schon ziemlich fortgeschritten mitten hinein in den fünften Tag, obwohl wir über den fünften Schöpfungstag selber ja noch gar nicht sehr viel gesprochen haben, sondern wir haben jetzt ein bisschen wieder das Thema aufgegriffen, wie sich die alten planetarischen Zustände widerspiegeln in den Schöpfungstagen auch. Also man kann ja eben diese sieben Schöpfungstage, habe ich jetzt eh die letzten Male schon ein paar Mal wiederholt, verschiedenen Zeiträumen zurechnen oder zumindest die Wirkung verschiedener Zeiträume drin sehen. Und die größte Wirkung ist die, dass man vergleicht die sieben Schöpfungstage auch mit den sieben planetarischen Zuständen. Also vom alten Saturn dann bis zum Vulkanzustand letztlich. Wobei aber auch das wieder nicht so einfach ist, die Geschichte, dass so eins nach dem anderen halt sich abspiegelt, sondern in Wirklichkeit durchkreuzen sich die Wirkungen. Also man findet im ersten Schöpfungstag zwar sehr wohl sehr viel starke Nachwirkungen der alten Saturnzeit, aber man findet auch Wirkungen der Sonnenzeit, zum Beispiel dort, wo das Licht aufleuchtet, das ist eindeutig. Also eine Wirkung der Sonnenzeit, die da hereinkommt. Also es gibt alle möglichen Durchkreuzungen. Und um das genauer eben zu beobachten, haben wir versucht, diese alten Schöpfungstage jetzt noch einmal von einer gewissen Seite aus zu betrachten, nämlich anhand der Vorträge, die Steiner gehalten hat, unter dem Titel Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen. Da hat er nämlich sehr imaginative Schilderungen dieses Geschehens gegeben. Also weniger so eine intellektuelle Schilderung, sondern einfach in sehr starken Bildern geschildert, wie bestimmte Wesenheiten führend an dieser Entwicklung beteiligt sind. Und wir haben dann ein bisschen weiter verfolgt, eben wie sich das aber auch an einzelnen Stellen in der Genesis sehr deutlich abspiegelt. Und um es noch einmal jetzt ganz kurz zu wiederholen, das erste ist auf dem alten Saturn. Am Anfang des alten Saturn im Grunde gibt es nichts. Nichts Äußeres jedenfalls. Und es ist überhaupt dieses Erlebnis, sich, naja, dem Nichts gegenüber gestellt zu sehen. Das ist sozusagen das Urerlebnis, mit dem man sich überhaupt in diesen Saturnzustand hineinversetzen kann. Und das ist zugleich aber auch ein Mittel, um das eigene Ich oder die Natur des Ichs überhaupt kennenzulernen. Weil das Ich kann ich eigentlich durch nichts bereits Geschaffenes irgendwie erklären, sondern es ist die Quelle des Schöpferischen oder hat den Anschluss auf jeden Fall an die Quelle des Schöpferischen. Das heißt, wenn das Ich erfassen will, muss ich alles das, was ich wirklich begrifflich, anschaulich fassen kann, alles wegstreichen und dann bleibt zunächst einmal nichts über, nichts Fassbares über. Und wenn man das also in der Meditation wirklich erlebt oder versucht, sich in den Zustand hineinzuversetzen, dann kostet es im Grunde eine große Überwindung, in diesen Zustand hineinzugehen. Und es erfordert Mut, in diesen Zustand hineinzugehen. Ein Mut, den man immer braucht, in Wahrheit, wenn man sich überhaupt auf eine schöpferische Tätigkeit wirklich einlässt. Nämlich vor allem, wenn man sich bewusst einlässt. Und wir gehen also immer mehr in die Zeit hinein, wo auch etwa zum Beispiel im künstlerischen Schaffen dieser Prozess nicht mehr so einfach aus dem Talent unbewusst wie früher ablaufen soll, sondern wo es immer bewusster erfolgen soll. Und dann wird man sehr deutlich merken, den Unterschied zwischen etwas echt Schöpferischem und etwas, wo man nur was bereits Vorhandenes halt ein bisschen modifiziert, indem man sich dann wirklich vor das Nichts gestellt sieht. Und sich wirklich darauf einlassen muss auch. Was ich auch beim Schauspiel immer sage, also denkt euch nicht vorher aus, wie soll die Rolle sein und was wird da alles Ding und wie haben es die anderen gemacht, vergiss es alles. Der Text ist da, den brauchst du natürlich, weil sonst kommst du dem Stück nicht hin, aber wie die Figur werden wird, lass dich überraschen, lass dich auf das Nichts ein dabei und dann kommt irgendwann, irgendwo hoffentlich was heraus. Aber da gehört wirklich Mut dazu, wenn man keine Stütze mehr hat an irgendetwas Gegebenem. Also wenn man sich in das versetzt, dann kommt man an den Anfang der Saturnzeit, erlebt diese fast, möchte ich sagen, Furcht, diese Panik vor dieser Leere, vor dem Nichts, in das man fühlt, dass man hineinstürzt und sich eigentlich im nächsten Moment glaubt auflösen zu müssen. Und man spürt dann, man braucht ungeheuren Mut, um sich da trotzdem aufrecht zu halten und bei Bewusstsein auch zu bleiben.
Ich wollte fragen, ob es sozialen auch sehr stark, diese Zustände.
Sind, ja.
Wenn man sich im Sozialen auf eine Gruppe einlässt, ja,
richtig.
Gehört ja auch ein Mut dazu.
Richtig, absolut. Absolut. Wird zweifellos für die Zukunft für Sozial ja ganz große Bedeutung haben. Und erst das überwindet wirklich alle Vorurteile auch, die es gibt, egal ob das jetzt Rassenvorurteile, Gruppenvorurteile, sonstige Vorurteile sind, indem man sich einfach auf die Gegebenheit einlässt und sagt, ich setze einmal nichts voraus, sondern wir, die wir jetzt da vereinigt sind, warten einmal darauf, was aus dem Nichts sozusagen auftaucht. Wobei dazu kommt, da taucht natürlich einmal was aus der karmischen Vergangenheit. Ich meine, in praktisch allen sozialen Zusammenhängen finden wir heute Wirkungen aus der karmischen Vergangenheit. Also das ist, es kann vielleicht, können ein paar Personen dabei sein, auch die, mit denen man noch nicht verbunden ist als Einzelner, aber im Großen und Ganzen, wenn sich eine Gemeinschaft zu irgendeiner Tätigkeit findet da oder beim Mysterientrauma, wie auch immer, dann sind natürlich da eine ganze Menge karmischer Fäden aus der Vergangenheit da. Das muss man sich schon bewusst sein. Und wenn man ein bisschen aufmerksam ist, spürt man das auch. Und das heißt, wenn man sich auf das Nichts einlässt, dann taucht da schon sehr bald aber was aus, aha, da sind welche, da kommt schon was aus der Vergangenheit und vielleicht sind zwei, mit denen man noch gar nichts verbindet. Das ist ab sofort im Grunde schon recht wichtig dafür, so ein gewisses, sag einmal, Gespür zu entwickeln. Ich meine, weil bis wir hellsichtig so weit sind, dass wir zurückschauen in die frühen Inkarnationen, genau das wird in der Regel noch bei den meisten ein bisschen dauern. Das ist aber auch gar nicht notwendig.
Das wird
auch tragisch. Ja, also richtig, ja. Und man hat ja bei den Anthroposophen schon zu Steiners Zeiten gesehen, dass dann eher für Spintisierereien rausgekommen sind und plötzlich sind, weiß ich nicht, fünf große Pharaonen herumgerannt und sonstige. Und der eine war Johannes der Täufer oder sonst, ja, keine Ahnung. Weil unter dem geht's natürlich nicht. Also das ist rein versponnen. Ist im Übrigen, wenn man wirklich einmal zu so einem Erlebnis kommen will, dann muss man sich da auch überhaupt auf das absolute Nichts einlassen und warten, ob irgendwann irgendwas kommt. Also da müssen wir alle Spintisierereien völlig beiseite schaffen. Das ist
auch eine Frage?
Ja, das ist selbstverständlich.
Das ist für mich sehr interessant, was du gesagt hast. Wenn man so eine Gruppe findet, dann sind das sicher auch karmisch beeinflusst, die einen dorthin bringen.
Ja.
Bei mir, also ich habe euch gefunden, ich weiß jetzt, das wäre auch die Frage, wer gab mir diese Idee oder diesen Wunsch ein? Das kann nicht ich gewesen sein, also mein kleines Ich.
Nein, aber das größere Ich. Das größere, also sagen wir, was wir im Ich-Bewusstsein haben, ist ja nur so ein Spiegel unseres wirklichen Ichs. Beziehungsweise dann auch des Geist-Selbstes, das wir haben, das heute noch zu einem großen Teil natürlich in Händen eines Engels liegt, einer Engelwesenheit liegt, die uns begleitet und die uns durch die Inkarnationen führt und für uns auch das Gedächtnis bewahrt über die verschiedenen Inkarnationen. Aber unser Geist selbst, aber auch unser Ich, unser wirkliches Ich, von dem wir aber hier nur das Spiegelbild erleben, die sind es gemeinsam mit dem Engel, die uns dann dorthin führen. Also,
der Wunsch ist nicht eigentlich mein Wunsch,
ja.
Sondern der Wunsch meines Höheren.
Richtig. Ja.
Eine Anthroposophengruppe zu finden.
Richtig.
Und dann treffe ich auf Ernst und das war's.
So Ernst.
Ja, richtig. Das kann ganz oft spinnt sich das Jahre oder Jahrzehnte früher an. Man weiß das gar nicht. Und man kommt irgendwie in das Fahrwasser, wo man hin muss. Das geht manchmal sieben Umwege und wenn man dann aber genauer betrachtet und auf sein Leben zurückschaut, erkennt man oft, wie wirklich viele, viele Jahre vorher oft eine ganz kleine, banal scheinende Entscheidung gefallen ist, die bereits so die Richtung angepeilt hat, so ganz leise. Das, Also diese Wege finden Sie wirklich über große Zeiträume. Das ist natürlich ein immens kompliziertes Gewebe, das zusammenzufinden, weil es ja nicht nur zwei Menschen betrifft, sondern viele Menschen. Und man ist mit vielen Menschen in vielen Gruppen irgendwo verbunden. Und das alles muss zusammenpassen irgendwo. Also, und er braucht einen Hightech-Computer, das auszurechnen. Aber die schaffen das. Also, das ist eh eins der faszinierenden Dinge. Also. Aber man kann schon, wenn man sehr aufmerksam auf das eigene Leben und der mit einem verbundenen Menschen zurückblickt, wirklich einfach auch mit einem vorurteilslosen Blick, dann kann man solche Zusammenhänge schon erkennen. Wie das wirklich systematisch dazu hinführt, dann zu einem bestimmten Punkt führt. Auch manchmal über Situationen, wo man sich damals gedacht hat, wieso passiert mir gerade das jetzt? Damals wollte man es vielleicht überhaupt nicht und das war aber genau die richtige Weichenstellung. Also mit Aufmerksamkeit und gutem Willen kann man das schon erkennen, also das Wirken des Schicksals, wenn man so will. Dass also karmisch die Menschen zusammenführt, die karmisch miteinander verbunden sind und sie auch zum richtigen Zeitpunkt zusammenführt. Weil das Ganze würde nicht funktionieren, wenn man 10 Jahre vorher wird man sich treffen und wieder aneinander vorbeigehen, weil es passt nicht, man ist nicht so weit. Also es kommt immer darauf an, dass es genau zum richtigen Entwicklungszeitpunkt ist. Ist also faszinierend eigentlich, man kann es nur beobachten. Und aber das kann man sich, und dazu muss man, wie gesagt, noch nicht hellsichtig in frühere Inkarnationen zurückblicken. Wenn das soweit sein soll, dann passiert es eh, da braucht man sich gar nicht weiter darum kümmern. Also, wichtig ist einmal mit dem Gedanken zu leben, mit dem Gedanken im Hintergrund einmal das Leben, das eigene und das der Mitmenschen zu beobachten und aus. Das als Bild zu sich sprechen zu lassen, auch gar nicht nachzufahren, das im Wort war dann nicht, wieso und warum. Gar nicht zu viel grübeln, sondern einfach nur Bewusstsein dafür entwickeln. Weil wir verschlafen ja so viel. Nicht wahr? Das, was uns am meisten fehlt, ist Bewusstsein für so viele Dinge im Leben. Wir tun so viele Dinge, wir haben so viele Begegnungen und es huscht so an uns irgendwo vorbei. Also die Kunst ist einmal einfach aufmerksam zu werden darauf und dann nicht weiter zu spekulieren, habe ich nicht mit dem und war ich nicht und sollte ich nicht und uninteressant. Es einfach als Bild sich bewusst machen. Da bin ich diesem Menschen begegnet, das hat in mir diese oder jene Empfindungen von mir aus ausgelöst. Aus. Und
so wie es ist.
So wie es ist. Einfach es so zu nehmen, wie es ist. Es einfach zu beobachten.
Aber es entmutigt auch ein bisschen, wenn wir jetzt uns bewusst sind, dass wir durch diesen Engel sozusagen und unser höheres Ich geführt werden, da komme ich mir vor wie eine Marionette. Ist das nicht entmutigend in Form von Selbstinitiative
oder Selbstschaffung? Ja, man muss dazu sagen, die Engelwesenheit führt uns nur eigentlich in unserem eigenen Auftrag. Also es ist unser wirkliches Ich, das den Entschluss fasst. Niemand.
Man konnte das wunderbar bei der Maria heraus.
Ja.
Ja, die wirft ja dann den Benediktus vor, das sind eine Marionette.
Ja, ganz genau.
Worte,
ja, ganz genau. Ganz genau. Nein, aber in Wahrheit ist es unser wirkliches Ich, das uns dorthin führt und die Engelwesenheit unterstützt uns nur dabei, würde uns aber nie also irgendwo hinführen, wo sie sagt, du, aber ich sehe das anders, ich führe dich dorthin. Nicht gegen unseren freien Willen in Wahrheit. Also die Engelwesenheit ist nur helfend dabei, weil wir einfach den Überblick, selbst also unser wirkliches Ich, teilweise nicht hat. Unser kleines Ich, das also nur die Spiegelung unseres wirklichen Ich ist, das schon gar nicht. Also wir schlafen da. Und wir tun aber trotzdem oft, wie wir sagen, intuitiv oder zufällig oder wie wir es nennen, bestimmte Handlungen. Wir wissen gar nicht, warum wir das jetzt gemacht und dann irgendwann nach Jahren kommen wir drauf, das war genau das Richtige vielleicht. Obwohl es damals uns vielleicht nicht so erschienen ist, aber es war genau das Richtige. Das kommt von unserem Ich. Und daher ist es auch so falsch, im Karma-Gedanken zum Beispiel zu sehen, naja, das ist also jetzt die göttliche Strafe, weil wir waren böse in einer frühen Inkarnation und jetzt werden Blitze auf uns geschleudert, damit wir das wieder abbüßen. Die Blitze schleudern wir selber. Also diese, es als, wie soll ich sagen, göttliche Strafe aufzufassen, ist bis zu einem gewissen Grad gültig noch in der vorchristlichen Zeit, wo wir es teilweise noch mit einem mehr gruppenhaften Erleben der Menschen zu tun haben, wo das individuelle Ich noch nicht so heraustritt, wo also viel stärker das Gruppenschicksal im Mittelpunkt steht, und dann ist es eben dieses Gruppen-Ich, das sich selber seinem Schicksal zuführt, und das kann man durchaus als ein kleines göttliches Wesen auffassen. Etwa das ägyptische Volk oder sonst was ist durch ein großes Gruppen-Ich geleitet und bereitet dem ägyptischen Volk im Großen, aber im Grunde auch den einzelnen alten Ägyptern ihr Schicksal, weil sie vielmehr noch einfach nur Teil des Ganzen sind als selbstständige Individualität. Aber heute sind im Großen und Ganzen es wir selbst, die unser Schicksal bestimmen. Also wir selber, und das nicht in dem Sinne, wir bestrafen uns dadurch, sondern wir suchen uns die Gelegenheiten, das, was wir an Versäumnissen in früheren Leben gemacht haben, Versäumnisse, nämlich uns in die richtige Richtung zu entwickeln, wir suchen Gelegenheiten, das wieder auszubessern, das nachzuholen. Wir selber. Nur für unser kleines Ich-Bewusstsein hier unten ist es oft manchmal sehr unangenehm.
In dem Moment aber, wo ich es annehme,
ja,
dann wird es auch meines.
Ja.
Also damit gibt
richtig.
Es keinen Zweifel, dass ich es bin.
Richtig, darum ist es so wichtig. Ich meine, es ist nicht immer leicht in der momentanen Situation, vor allem wenn es schwere Schicksalsschläge sind. Aber indem ich es annehme, schon tu, was ich tun kann, um die Situation zu verbessern, aber es im Prinzip einmal annehme, dann verbinde ich mich eigentlich mit meinem eigenen Ich in Wahrheit, auch in meinem Bewusstsein. Das heißt, dann schaffe ich die Brücke und dann geht der ganze Weg leichter, weil ich kann natürlich zeitweise auch versuchen, aus meinem kleinen Ich ein bisschen dem eigentlichen Ich zu widerstreben. Also man kann schon versuchen, dem Schicksal so zeitweilig ein bisschen auszukommen, weil es halt weh tut. Nur die Folgen sind meistens negativ, weil irgendwann schlägt unser großes Ich halt dann immer stärker zu. Meistens fängt es eh an. Hallo, dort. 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 Und irgendwann kommt halt dann der große Keulenschlag. Also in der Regel kann man auch das, wenn man das Leben beobachtet, feststellen, dass große Schicksalsschläge oft durch kleine vorbereitet werden. Und bitte das jetzt nicht als fixe Regel zu nehmen, weil das Schicksalsgeschehen ist was sehr Kompliziertes. Aber in vielen Dingen ist es so, dass wir uns erst also ganz sanft mahnen, bitte schau doch, du solltest dort abbiegen, den Weg. Achte darauf. Und wenn wir es versäumen, dann kriegen wir halt bei der nächsten Kreuzung schon einen stärkeren Schubs. Bitte dreh um, geh, dort ist der Weg. Und das wird dann immer heftiger irgendwo. Also das heißt, wenn man sich verweigert dem Schicksal oder verweigern will, dann werden die Tritte einfach stärker, die man bekommt.
Mir gefällt ja so dieses Wort einiger Anthroposophen. Ja. Wenn etwas geschieht, dann dient es ja nur dazu, dass es nicht was Schlechteres noch wäre, noch was
Ärgeres. Ja, in gewisser Weise sicher, ja. In gewisser Weise sicher. Es stimmt. Ja, also es ist eine komplizierte Geschichte. Und dazu kommt, es liegt auch bis zu einem gewissen Grad in der Hand des Ich, wie das Schicksal jetzt ausgeglichen wird. Das heißt, wie das, was man zu bewältigen hat aus der Vergangenheit, wie das ausgeglichen wird. Also es ist nicht so ein genauer, fixer Plan und da muss jetzt genau an dem Tag, zu dem Zeitpunkt das und das passieren. Sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Schicksal bewältigen kann, und es gibt geschicktere Möglichkeiten und weniger geschickte. Für die Zukunft zum Beispiel wird immer bedeutsamer werden, dass wenn man mit anderen Menschen Schicksalsverhängnis auszugleichen hat, dass man es zugleich so ausgleicht mit der Hilfe des Christus, dass es eine gewisse Bedeutung auch für die Menschen rundherum bekommt. Man kann sozusagen im Kleinen ausgleichen, dass man sagt, na, betrifft uns zwei, wir machen uns das sozusagen ab und damit ist das Schicksal geklärt. Oder man kann es auch auf eine Art ausgleichen, die fruchtbar für einen größeren Menschenkreis wird. Das ist eigentlich die kommende, wie soll ich sagen, christliche Art, das Schicksal auszugleichen. Also wo es über den eigenen egoistischen Kreis, sage ich mal, der engsten Betroffenen hinauswirken kann. Und meistens ist dabei dann auch das, was jedes einzelne Ich dabei gewinnt an Kraft, größer als wenn man es nur so in der Minimalvariante, sage ich mal, abgleicht, das Schicksal. Einer, das ist das Schicksalsthema, das ist, wäre wieder mal irgendwann ein eigener Zyklus, das im Detail zu besprechen. Aber jedenfalls überall, eben wo das Schicksal auch beteiligt ist, kommt man irgendwo genau an diesen Nullpunkt auch, also das, wo das Ganze beginnt. Ja, also das war dieser alte Saturn, wo man vor diesem Nichts steht, wo man Mut braucht, sich auf dieses Nichts einzulassen, und aus diesem Mut heraus erlebt man dann bestimmte Wesenheiten, die so, man könnte sagen, der verkörperte ist falsch gesagt, aber der real existierende Mut sind Mutwesenheiten. Mut ist eine Willenskraft, die zunächst einmal darauf gerichtet ist, sich selbst zusammenzuhalten, sozusagen nicht sich aufzulösen, sondern sich zu halten in einer Situation, die nach Auflösung drängt im Grunde. Und das sind die Geister des Willens, die dann die obersten Schöpfergeister oder die wirkenden Schöpfergeister, sagen wir besser so, am alten Saturn sind. Und sie opfern aber jetzt einen Teil ihrer Wesenheit hin. Das ist das Nächste, was man merkt, dass sie aus diese Mutkraft einmal entwickeln, das heißt also Kräfte in sich sammeln und aus dieser gesammelten Kraft heraus dann aber etwas hinopfern können. Wobei Opferbegriff im alten Sinne bedeutet etwas hingeben an höhere Wesenheiten. Also zunächst nicht an niedere Wesenheiten, die unter einem stehen, sondern etwas hingeben an höhere Wesenheiten, das aber für diese an sich höheren Wesenheiten von ganz, ganz hohem Wert ist, deswegen, weil es etwas ist, was sie selbst gar nicht machen könnten. Also das heißt, man wird jetzt einer zweiten Gruppe von Wesenheiten gewahr, das sind die Cherubim, die Tierkreiswesenheiten, denen die Geister des Willens, die Throne, einen Teil ihrer Wesenheit hinopfern. Und ihrer Wesenheit heißt eigentlich ihrer Ich-Kraft hinopfern. Also zur Zeit des alten Saturn ist das Ich ihr Äußerstes, ihre äußerste Hülle, so wie wir als Äußerstes den physischen Körper, den physischen Leib haben die als Äußerstes das Ich. Bei uns ist das Innerste. Also es ist sehr schwer vorstellbar. Die sind aber halt etliche Stufen höher als wir. Und das opfern sie hin, einen Teil ihrer Ich-Kraft opfern sie hin, letztlich sogar bis zum Ende der Saturnentwicklung ihre ganze Ich-Kraft, weil sie es nicht mehr brauchen, weil sie etwas Höheres stattdessen haben. Also das Geist selbst ist dann ihr Unterstes. Und dieses Opfer, das sie darbringen, das erscheint dann äußerlich als Willenssubstanz zunächst, als Wärmesubstanz. Also diese zunächst Willenskraft erscheint als eine seelische Willenskraft, als eine seelische Feuerkraft, als eine seelische Tatkraft, wenn man so will. Und die macht so stufenweise einen Prozess durch, wo sie immer mehr ins Äußere tritt, bis sie sogar zur physischen Wärme wird. Also irgendwo von Ferne vergleichbar dem, was wir heute als Strahlungswärme bezeichnen würden. Im dichtesten Zustand des Saturn. Also das Opfer dieser Throne, das angenommen wird von den Cherubim. noch etwas ganz Wichtiges, wir brauchen das jetzt dann für die Weiterentwicklung auch stark, noch etwas entsteht, in dem die Drohne ihr Ich hinopfern, gibt es Gelegenheit, anderen Wesenheiten diese, wie soll ich sagen, als Funken hingeopferte Ich-Kraft aufzunehmen und ein eigenes Ich jetzt zu entwickeln. Und das heißt, das durchzumachen, was wir im anthroposophischen Sinn allgemein als die Menschheitsstufe bezeichnen. Menschheitsstufe ist immer gleichbedeutend mit das Ich entwickeln. Das ist sozusagen das unterste Futzel eines geistigen Wesensgliedes. Alles andere ist Geschaffenes. Das Ich ist das Erste, wo die Schöpferkraft beginnt. Das heißt, das Ich ist etwas, was im Grunde sich selbst erschafft, das von nichts anderem mehr abhängig ist. Es braucht nur einmal einen ersten Anstoß dazu. Und dieser erste Anstoß wird gegeben dadurch, dass eben die Drohne, die Geister des Willens, ihr Ich hinopfern. Und dadurch bekommen die Urengel, die Archai, die Möglichkeit, damals auf dem alten Saturn ihre Menschheitsstufe durchzumachen, ihr Ich zu entwickeln. Und diese Archai, diese Urengel, haben eine ganz bestimmte Wesenscharakteristik. Sie sind nämlich das, was wir als die wesenhafte Zeit bezeichnen können. Also unser abstrakter Begriff Zeit, dem liegt dem was viel Wesenhafteres zugrunde, eben die Archai, die Urengel, die selbst heute noch in den großen Entwicklungsperioden, etwa in den Kulturperioden, wirken und die gestalten. Also Zeit heißt eigentlich Entwicklungsläufe zu gestalten, denen eine bestimmte Form zu geben, zu schauen, dass Entwicklungsläufe sich im richtigen Rhythmus abwechseln, im richtigen Rhythmus ineinander greifen. Das ist die Tätigkeit dieser sogenannten Zeitgeister. Und die Wirkung dieser Zeitgeister sehen wir ja auch in den Schöpfungstagen. Jeder Schöpfungstag endet dann, also wie heißt es so schön am ersten, etwa? Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad. Yom, der Tag, das sind eigentlich die Zeitgeister, weiß dann oder Steiner hin, halt hier mit der hebräischen Bezeichnung. Yom ist nicht Tag in unserem Sinn, sondern jedem dieser Schöpfungstage ist einer der großen führenden Zeitgeister zugeordnet. Es gibt dann noch kleinere, untergeordnetere, aber das sind die ganz Großen. Das heißt, diese Entstehung, wenn man so will, dieser Zeitgeister, das ist etwas, was hier drinnen wirkt. Das ist eigentlich dieses Saturn-Prinzip, wirkt in dem Sinn durch alle Schöpfungstage durch. Sonst wären es gar keine Schöpfungstage. Also dieses Hervortreten der Archai, Yom, im Hebräischen genannt, zieht sich durch das ganze Schöpfungswerk durch. Also Saturn zieht sich durch, so wie er sich auch heute durch unsere Welt durchzieht. Weil überall, wo wir heute Wärme haben, selbst da, sitzen eigentlich dahinter die Drohne, die noch heute opfern, die Geister des Willens. Halt beeinflusst durch alles mögliche andere, da ist eine ganze Menge alemannischer Teufel auch schon dabei und so weiter, aber trotzdem ganz im Hintergrund steckt diese sich hin opfernde Willenskraft der Geister des Willens, auch heute noch dahinter. Ja, selbst wenn solche Dinge passieren wie jetzt da in Japan, wo etwa zum Beispiel selbst in diesen Atomkatastrophen oder so, wenn da diese gewaltige Kraft freigesetzt wird, die im Inneren des Atoms herrscht, so ist der Kern davon, es ist eingefangene Willenskraft dieser Drohne, auch heute noch. Nur halt jetzt unrechtmäßig freigesetzt, das ist das Problem, dass es unrechtmäßig freigesetzt wird, ist eine Wirkung der Widersacher. Die wirken da sehr mit. Weil zum Beispiel, was wir heute als Atom bezeichnen, ist in der Realität im Grunde Willenskraft der Drohne eingefangen und teilweise beherrscht durch luziferische und aremanische Wesenheiten. Und im Normalfall in ein Gleichgewicht aber gebracht durch den Christus. Also selbst der Christus wirkt bis ins Materielle hinein und bringt das eigentlich ins Gleichgewicht. Nur hier und da einmal werden sie natürlich übermütig, diese Widersacher, und zeigen halt dann deutlich, dass sie da sind, indem sie aus dem Gleichgewicht dann kommen irgendwie. Und dann passieren solche Sachen. Aber dahinter steckt letztlich also diese Willenskraft, die freigesetzt wird. Das muss ich das vorstellen, das alles, was uns heute so fest und ruhig zu unserem Heil und zu unserer Entwicklungsmöglichkeit erscheint, hinter dem steht gewaltige Willenskraft, die einmal auch die sich frei entfalten wird müssen und dürfen, indem sie das alles wieder in Feuer, in Energie, bumm, auflöst. Das Problem ist nur, wenn es zu früh passiert und am falschen Ort und zur falschen Zeit passiert. Das haben wir halt jetzt.
Das hängt aber schon mit dem Schicksal der Erde an und
für sich. Hängt mit dem Schicksal der Erde zusammen, ja. Ich meine,
wenn man da jetzt konkret auf diese durchbrennenden Elemente geht.
Richtig.
Der Auslöser war ja das Schicksal der Erde, in dem sie sich eben verschiebt.
Richtig, ja, das, und jetzt bei diesen Erdbebensachen natürlich im Untergrund, da sind aber schon die arimanischen Wesenheiten sehr stark dabei beteiligt. Also gerade Erdbebenkatastrophen hängen sehr stark mit den arimanischen Wesenheiten zusammen, die in der Erde drinnen sind. Und die natürlich auch eine gewisse Struktur bereits hineingebaut haben in die Erde, wo dann diese gefährdeten Zonen herauskommen, wo die also dann besonders ihre Entfaltungsmöglichkeiten haben. Und da ist was sehr Interessantes, zum Beispiel wenn man betrachtet den Pazifik, die sogenannte pazifische Platte. Also das Ganze hängt ja auch mit der sogenannten Plattentektonik äußerlich zusammen. Also dass die Erdoberfläche ist nicht aus einem Stück gegossen sozusagen, sondern besteht aus verschiedenen Platten, und gefährlich sind immer die Zonen, wo die Platten aneinander stoßen, weil da passiert es geologisch so, dass sich die eine unter die andere schiebt, weil das Ganze ständig in Bewegung ist in Wahrheit. Also das Ganze schwimmt ja im Grunde auf einer zähflüssigen Masse, im Untergrund ist. Hier und da beim Vulkanismus oder so kommt was davon hervor. Und da schwimmen eigentlich diese Kontinentalschollen. Und die schieben sich aber dort, wo sie zusammenstoßen, untereinander. Und dort entstehen solche Spannungszonen. Und diese Zonen sind aber sehr stark bestimmt, eben namentlich durch diese arimanischen und luziferischen Kräfte. Und man hat einerseits da in der Gegend Japan so eine ganz starke Bruchlinie, und auf der anderen Seite ist die in Kalifornien, San Francisco und darunter. Da ist ja auch ein ganz stark gefährdetes Gebiet. Und an beiden Bruchlinien wirken sowohl arimanische als luziferische Wesenheiten mit, aber in genau umgekehrter Richtung. Wie soll ich sagen, also das... Der Osten, der nicht zu Unrecht Osten heißt, weil man könnte jetzt sagen, die Erde ist eine Kugel, wo fängt der Osten an, wo fängt der Westen an. Es stimmt schon, dass also das, was wir als Osten bezeichnen, eben also Japan und da drüben, also der ferne Osten, das ist die Gegend des aufgehenden Geistes an sich. Wir haben das letzte Mal schon besprochen, wie wir über das Räumliche gesprochen haben, das zuerst im Seelischen vorbereitet wird. Das ist natürlich noch kein äußerlicher Räumliches, aber man kann im Seelischen zwischen etwa dem Erhabenen und dem Niederen unterscheiden. Die Begriffe sind sehr richtig gewählt, weil sie dann nämlich sich irgendwann einmal ins äußere Räumliche übersetzen. Und genauso kann ich aber sprechen von einem seelischen Osten und einem seelischen Westen. Ein seelischer Osten als der Bereich, wo sozusagen in das Seelische, das Schöpferisch-Geistige beginnt hereinzuleuchten. Dort geht sozusagen die Geistessonne auf, und es gibt einen anderen Bereich, wo sie untergeht, wo ich dann nur mehr das fertig Geschaffene habe. Beides hat seine Berechtigung. Weil wenn nur Schöpferisches hereinkommt, dann ist alles in ununterbrochener Umgestaltung, und es ist nichts Stabiles da. Also damit die Schöpfung auch eine gewisse Stabilität kriegt, muss er irgendwo sagen, ne, jetzt ist aber mal eine Ruhe, gibt's mir jetzt eine Ruhe mit dem Schöpferischen, schauen wir mal, dass wir das fertig bringen und konsolidieren. Also das hat seine Aufgabe. Und da ist es wirklich so, dass es also im sogenannten Osten eben eine bestimmte Art der Geistigkeit, die eben die ganze Erde auch gebildet hat, von dort hereingekommen ist, von der Seite her hereingekommen ist. Und allerdings eine Geistigkeit, die einen gewissen luziferischen Charakter hat. Das sieht man auch in den ganzen vorchristlichen Kulturen. Da ist ein gewisser luziferischer Zug drinnen, der durchaus berechtigt war zur damaligen Zeit. Es ist, wird nur heute unberechtigt, wenn man etwa zum Beispiel die ganzen östlichen Lehren oder so unverändert wie vor 2, 3, 4.000 Jahren einfach übernimmt und sagt, heute muss man es auch so machen. Dann würde man sehr stark dem Luziferischen unterliegen. Und rein naturhaft schon wird als Gegenkraft jetzt durch dieses dort eben stärker Luziferische von unten her als Gegenmittel sozusagen was stärker Arimanisches entgegengeschoben. Und das bewirkt von dort her dann zum Beispiel diese Erdstöße, dass das manchmal so sich deutlich halt bemerkbar macht, wenn da der Ariman von unten anklopft. Und
geschieht das nicht dann, wenn dieser Erdteil oder die Seele, ja, die dort sich aufhalten, sich zu sehr in das Materielle konzentrieren?
Er hat natürlich was damit zu tun, verschärft das. Man muss bei solchen Katastrophen auch sehen, es ist zweifellos also nicht nur das Karma jetzt der Japaner zum Beispiel. Sondern die tragen sicher, weil sie auch natürlich Vorkämpfer auf dem Gebiet des Materiellen sehr, sehr stark sind, aber sie tragen damit das ganze Menschheitskarma mit, weil sich die ganze Menschheit zu sehr einseitig in das verlaufen hat und sie baden es in einer gewissen Weise aus und sind vielleicht ja sogar deswegen am geeignetsten dazu, weil sie aber trotzdem noch auch eine stärkere alte Geistigkeit mit dabei haben, die wir bereits längst verloren haben und dadurch auch eine gewisse Kraft haben, damit umgehen zu können, sagen wir mal so. Also, wie soll ich sagen, es ereilt sie dieses Schicksal, weil sie am ehesten in der ganzen Menschheit die sind, die damit fertig werden können. Und in einer fruchtbaren Weise fertig werden können. Das ist das Interessante. Aber man dürfte es ja niemals sagen, naja, sie sind selber schuld. Also, da haben sie jetzt so im Materialismus verwandt, jetzt haben sie halt einen Deckel gekriegt. Das ist also viel zu einfach. Also, die tragen für uns mit. Und sie tragen führend mit, weil sie die Fähigkeit haben, es tragen zu können.
Na, Disziplin ist
ja. Ja, natürlich. Und sie bilden, wenn man es jetzt auch rein äußerlich schon betrachtet, natürlich ein Beispiel, das uns wirklich warnend vor Augen führen sollte, wie problematisch diese Technologien wirklich sind, weil zweifellos dort mit der größten Gewissenhaftigkeit und mit der größten Sorgfalt an diese Dinge herangegangen wurde. Und ich unterschreibe hundertprozentig, dass die dort die besten Anlagen weltweit haben. Und trotzdem nützt es ihnen überhaupt nichts. Ich meine, man kann jetzt heute diskutieren, naja, hätte man nicht die politische Entscheidung fassen sollen, dass man die Kernkraftwerke auch für Erdbeben der Stärke 9 auslegt, weil sie waren jetzt nur für 8 ausgelegt. Aber das ist im Nachhinein, ich meine, es ist 8 schon eine riesige Zahl in Wahrheit. Also bei uns sonst, oder in Amerika sind sie nirgends auf dem Niveau ausgerichtet. Also von dem her kann man ihnen gar keine Fahrlässigkeit oder so vorwerfen, weil das ist eine Fahrlässigkeit der ganzen Welt, wenn man so eine Technologie überhaupt zulässt. Aber das ist halt ein Lernprozess, durch den wir durch müssen, offenbar. Und vielleicht wird es da und dort ein bisschen was nützen, wenn wir sehen. Also in Europa gibt es zumindest eine gewisse Chance, dass man sicher werden nicht China aussteigen, Russland wird nicht aussteigen, weil die einfach. Frankreich sicher auch nicht. Also aber der mitteleuropäische Bereich gibt schon gewisse Hoffnungen, dass das vielleicht ein kleiner Denkanstoß das ist. Ja, also dort ist einfach dieses Arimanische, das von unten kommt, sein Gegengewicht zum Luziferischen. Und gegen Kalifornien ist es umgekehrt. Da ist an sich am allerstärksten das Arimanische vorhanden. Und um dieses Arimanische aber irgendwo zu bändigen, unten zu halten, gießt sich darüber ein sehr stark luziferischer Zug. Das ist sehr deutlich bemerkbar, zum Beispiel in den esoterischen Strömungen, die dort sind. Ich meine, die ganze sogenannte New Age-Bewegung kommt aus Kalifornien und nicht zufällig. Nicht zufällig, weil sich diese arimanischen Wirkungen dort natürlich auch im Zuge unseres materialistischen Zeitalters noch verstärkt haben, und das hat als Gegenmittel herangezogen noch stärkere luziferische Kräfte, die dort sehr stark drinnen sind. Und manchmal reichen sie halt dann auch nicht, dann kommt der Ariman von dort trotzdem durch, und dann gibt es dort halt auch die Bebengeschichten. Also das ist sicher auch in nicht so ferner Zukunft einmal zu erwarten, dass dort auch größer scheppert.
Aber ein großes Beben in San Francisco warten Sie ja schon seit Jahrzehnten.
Ja. Ich meine, wann das kommt, ist sehr schwer vorherzusehen. Also das, ich weiß nicht, ob man das hellsichtig irgendwie eingrenzen könnte. Es hängt von sehr vielen Faktoren ab. Und natürlich eben auch davon, wie die Menschheit denn mit bestimmten Dingen umgeht. Das ist... In der Vergangenheit waren diese Dinge viel einfacher vorauszusehen, weil sie viel, viel mehr also unterlegen sind dem Einfluss einfach der höheren Hierarchie, die das dirigiert haben. Und es liegt heute viel mehr auch daran, was die Menschen tun oder versäumen zu tun. Bis in solche Naturkatastrophen eben hinein. Und damit meine ich jetzt nicht nur die äußere Umweltverschmutzung sozusagen oder Zerstörung der Natur, die natürlich ein Faktor ist, aber auch die geistig-seelische Verschmutzung spielt im Grunde noch entscheidendere Rolle, ob solche Dinge zustande kommen. Also mit diesen Kräften wird man sicher in der Zukunft mehr rechnen müssen. Das wird immer wieder mal herauskommen. Ja, also alter Saturn. Alte Sonne war jetzt folgendes. Es kommen neue Wesenheiten dazu. Es kommen die Geister der Weisheit dazu, die jetzt diese Tätigkeit der Throne betrachten, mit Verzückung betrachten, mit Begeisterung betrachten, es sind halt menschlich-irdische Worte, aber die halt, und sich, die sich dadurch angeregt fühlen, jetzt das zu entwickeln, was Steiner nennt, die schenkende Tugend. Das heißt, sie beginnen einen Teil ihres Wesens, das heißt auch wieder ihrer Ich-Kraft, zu verschenken. Verschenken heißt aber in der Terminologie jetzt zunächst einmal hingeben an Wesenheiten, die unter ihnen stehen. Also im Gegensatz zum Opfer, das Opfer bedeutet zunächst einmal Hingabe an Wesenheiten, die über mir stehen. Dazu gehört eine sehr, sehr große Kraft, weil das Opfer muss eine Qualität haben, dass es also eine sehr hohe Qualität haben, dass es diesen über mir stehenden Wesenheiten überhaupt nützlich sein kann, dienstlich sein kann. Weil es muss etwas sein, was die selber nicht machen können und was eigentlich die eigenen Kräfte fast übersteigt, also was Schwieriges im Grunde ist, was sehr viel Überwindung kostet, auch es zu geben, es geben zu können. Eine so starke Kraft können die Geister der Weisheit nicht entwickeln. Aber sie können etwas entwickeln, sie können etwas von ihrem Wesen zumindest hingeben an andere Wesenheiten, die unter ihnen stehen. Daher entwickeln sie jetzt das, was man die schenkende Tugend nennt. Und das gibt dann den Erzengelwesenheiten, oder die wir heute als Erzengelwesenheiten kennen, die Möglichkeit, ihre Ich-Entwicklung, ihre Menschheitsentwicklung damals durchzumachen. Man sieht aber auch, dass diese Ich-Kraft in gewisser Weise einen anderen Charakter haben wird, den jetzt die Erzengel bekommen, als etwa die Ich-Kraft, die die Urengel auf dem alten Saturn bekommen, die aus dem Opfer hervorgehen und die anderen gehen aus der schenkenden Tugend hervor. Das gibt dem Ich, das da verschenkt wird, auch eine andere Qualität und diesen Ich-Funken. Und man darf jetzt auch nicht glauben, dass das bei allen Wesenheiten halt gleich ist. Menschheitsstufe, es passiert immer wieder dasselbe. Also es sind riesige Unterschiede. Und selbst wenn wir vielleicht einmal in Zukunft auch in die Rangstufe der Erzengel aufsteigen, dann werden wir ganz anders sein als die heutigen Erzengel. Weil unser Ich anders geartet ist. Weil es zum Beispiel den Impuls der Freiheit und damit den Impuls der Liebe in einer Form entwickeln kann, wie es die Erzengel nicht können. Nicht einmal so Erzengel wie Michael oder was. Michael hat nicht dieselbe Freiheit, zu der wir zumindest veranlagt sind. Wir haben sie heute noch nicht verwirklicht. Aber wir sind veranlagt zu einer größeren Freiheit, zu einer größeren Selbstständigkeit gegenüber der ganzen restlichen geistigen Welt, als es etwa Michael kann. Michael ist in gewisser Weise verpflichtet den Hierarchien. Über ihm kann nicht sagen, jo, heute freut es mich nicht, heute schlafe ich mir aus und habt es mir gern. Wir werden einmal so weit sein, dass wir das im Prinzip sagen könnten. Ich meine, wir werden es halt dann nicht tun, wir werden es in anderer Form uns unsere Freiheiten suchen. Ich meine, es wird einfach damit überhaupt irgendwann einmal beginnen, eine neue Art der Schöpfungstätigkeit überhaupt. Weil bis jetzt läuft alle Schöpfungstätigkeit in gewisser Weise von einem Zentrum aus. Dieses Zentrum ist letztlich die Trinität. Und von da läuft es jetzt über die ganzen Hierarchien herunter, bis halt dann äußere Erscheinung wird. Und es wird einmal die Schöpfungstätigkeit, nämlich auch im großen Weltmaßstab, so weit gehen, dass sie von vielen Zentren ausgeht. Wir werden auch einmal da hinaufsteigen. Vielleicht, wenn wir uns nicht den Weg verbauen vorher. Das wird aber in einer sehr, 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 sehr fernen Zukunft sein, die man dann nicht einmal mehr als Zukunft bezeichnen kann, weil das wird sein nach oder außerhalb dieser siebengliedrigen planetarischen Kette, von der wir jetzt sprechen. Wenn die einmal fertig ist, dann hört die Zeit wieder auf, eine Rolle zu spielen. Die hat am alten Saturn begonnen und endet dann auf der siebten planetarischen Entwicklungsstufe. Und trotzdem wird es wieder einen Neuanfang geben. Man kann ja nicht sagen, danach. Mir fehlen die Worte. Ja.
Obwohl es nachher ist, kann man nicht danach sagen.
Genau, ja. Also ich weiß jedenfalls nicht, wie man es ausdrücken soll. Es ist so paradox irgendwie. Aber es wird eine neue Entwicklung beginnen. Und da werden wir eine ähnliche Rolle spielen, wie zum Beispiel jetzt bei der Erdentwicklung die Elohim spielen. Nur wird es eben ganz anders funktionieren, indem es dann es sehr, sehr viele Zentren gibt, von denen diese Entwicklung ausgeht. Da haben wir sieben Zentren bei den Elohim, die aber eigentlich zu einem Zentrum zusammenwachsen und die Schöpfung erst so wirklich in dem Moment hervorbringen können, wo sie zu diesem einen Zentrum beginnen zusammenzuwachsen. Das ist nämlich in dem Moment, wo der Christus durch sie spricht. Vayomer Elohim, Yehirakia Abedoch und so weiter. Vayomer. Na, Vayomer Elohim, Yehior, Vayior, da fängt es an. Das Vayomer ist Sprachen, das Wort, wo das Wort beim ersten Schöpfungstag, das ist der Christus. Überall, wo das Vayomer steht, steckt der Christus dahinter, der durch die Elohim wirkt. Und zwar durch die Gemeinschaft. Und in der Zukunft wird es in einer doppelten Weise, könnte man fast sagen, geschehen, indem der Christus spricht durch den einzelnen Menschen, durch das einzelne Ich und zugleich durch die Gemeinschaft aller Menschen. Das heißt, es wird, das Schöpfungsprinzip ist ein ganz anderes. Es gibt nicht mehr einen Punkt, von dem es ausgeht, sondern es gibt sozusagen viele Punkte, die sich aber zu einem ganzen großen Kreis auch wieder vereinigen und dadurch wächst es zusammen. Also, wie das alles genau passieren wird, ich kann mir es nicht vorstellen. Das haben wir aber noch viel, viel Zeit. Müssen wir uns jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Da werden wir dann so einen Kopf jedenfalls nicht haben, nicht brauchen. Ja.
Wo kann die Kinder hier?
Die sind eine Stufe tiefer als die Geister des Willens. Stehen eine Stufe tiefer, sind die Kyriotetes, heißen sie auch. Also Throne, Kyriotetes, dann kommen die Geister der Bewegung und dann kommen die Geister der Form. Die Geister der Form, das sind die Elohim, ist eine andere Bezeichnung für die Elohim. Also da, Geister der Form heißen sie, weil sie wirklich bis in die festen äußeren Formen hineingestalten. Das ist eine Entwicklung, die wirklich erst auf unserem Erdplaneten passiert. Also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond kennen noch keine festen Formen. Alles ist am Mond selbst noch fließend, in ständiger fließender Beweglichkeit.
Ja. Irgendwo im katholischen Ritus gibt es das irgendwo, Throne, Mächte und Gewalten, kommt irgendwo in so einem...
Ja.
Was sind die Mächte und die Gewalten?
Also die Gewalten sind die Elohim, sind die Geister der Form, das sind die Gewalten und die Mächte... Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, es könnten auch die Dynamis sein, aber ich bin mir nicht sicher. Das müsste ich nachschauen. Ja, es gibt also mehrere Bezeichnungen dafür, das ist richtig. Schaue ich nach, damit ich nichts ganz Falsches sage. Aber einer von den zwei sind es auf jeden Fall. Das Wichtige bei der alten Sonnenentwicklung ist, die Erzengel, die jetzt diesen Ich-Funken bekommen von den Geistern der Weisheit, sich durchdringen damit, das verarbeiten in sich, diese Ich-Kraft, die geben den Geistern der Weisheit aber auch etwas zurück. Sie spiegeln ihnen nämlich ihr eigenes Wesen zurück in gewisser Weise, und zwar in Form des Lichtes. Das heißt, die Geister der Weisheit opfern ihr Ich. Dadurch können die Erzengel die Menschheitsstufe durchmachen, aber sie opfern jetzt in Form des Lichtes ein Bild dieser Ich-Kraft der Geister der Weisheit ihnen zurück. Und dadurch entsteht ein ganz anderer Bewusstseinszustand, zum Beispiel für die Geister der Weisheit, als er für die Geister der Throne, also für die Geister des Willens gegeben war, wieder ganz andere Verhältnisse. Es entsteht das Licht und es entsteht zugleich auch die Räumlichkeit. Nämlich die Räumlichkeit zunächst als ein Erlebnis der Geister der Weisheit selber. Sie haben jetzt nämlich ihr inneres Wesen, so wie sie sich von innen erleben, und sie bekommen es gleichzeitig als Spiegelbild von außen. Also der Raum ist zunächst, was entsteht in der Form innen, außen. Noch nicht unser dreidimensionaler Raum, sondern so etwas wie innen und außen wird unterschieden. Das ist auf der alten Sonne der Fall, und sie unterscheidet sich auch von unserer heutigen Sonne sehr stark dadurch, dass das Leuchten im Inneren ist. Die leuchtet nicht irgendwo noch außen, sondern das ist eine Welt, die nach innen leuchtet. Also aus dem Zentrum heraus geben die Geister der Weisheit ihr Wesen hin und bekommen es wie aus einer Hohlkugel jetzt als Licht zu sich zurückgeworfen. Und nach außen ist das Ganze, sofern man über von den Außen sprechen will, jedenfalls nicht leuchtend. Und noch etwas entsteht zu dem Zeitpunkt, das Luftelement. Auch das entsteht dabei, also etwas Dichteres. Und jetzt sind wir beim Übergang zum alten Mond. Beim Übergang von der alten Sonne zum alten Mond. Was passiert da? Es treten weitere Wesenheiten dazu. Aber erst ein bisschen später. Zuerst einmal passiert Folgendes. Die Cherubim oder ein Teil der Cherubim, also dieser Tierkreiswesenheiten, verzichten darauf, das Opfer der Geister des Willens anzunehmen. Und das setzt sich fort durch die ganze Zeit, auch heute setzt sich das Opfer der Geister des Willens noch fort. Aber ein Teil der Cherubim beginnt, Verzicht zu leisten.
Aber Sonne- oder Mondstufe sind ja die Drohne ja schon eine Stufe höher. Das opfern wir dann das Licht oder das Fest selbst?
Das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig. Erstens einmal kommen natürlich gewisse Wesenheiten nach, die diese Stufe dann wieder haben und die diese Funktion bis zu einem gewissen Grad ausfüllen. Und es entsteht überhaupt natürlich auch mit der Zeit innerhalb der Throne eine ziemliche Differenzierung. Also man muss unterscheiden immer zwischen der Rangstufe auch und den Wesenheiten, die durchgehen. Im Grunde sind nämlich die Throne, oder die wir heute als Drohne bezeichnen, sie haben auf dem alten Saturn eine vergleichbare Aufgabe wie heute die Geister der Form. Und sie steigen natürlich dann Stufe für Stufe auf, sie können dann auch Geist selbst und dergleichen natürlich hinopfern. Und die ganze Sache kommt eine andere Qualität. Und es ist aber so, dass trotzdem also auch Wesenheiten nachrücken, die also jetzt auf der Stufe sind, wo sie das Ich hinopfern können. Also es kommt nur das andere dazu. Das bedeutet zum Beispiel, dass die heutigen Geister des Willens so weit sind, dass sie die Wärme eben in einer solchen Form auch hinopfern können, dass sie die Grundlage wirklich der festen materiellen Welt bildet und im Kern da drinnen steht und sich aber trotzdem so einfangen und einkesseln lässt, dass sie nach außen hin ganz friedlich erscheint, mit Hilfe auch der Widersachermächte und so weiter. Also die Throne zum Beispiel stehen halt ganz massiv hinter dem festen Stoff auch dahinter. Die äußere Form davon zwar ist durch die Geister der Form bestimmt, aber was dem Ganzen die Substanz, den Stoff gibt, also letztlich die Kraft, die dahinter steckt, die Energie, die dahinter steckt, das sind die Throne. Und das können sie aber nur dadurch, dass sie sich durch diese Stufen weiterentwickelt haben. Dass sie also diese höheren Opfer noch bringen können. Und es ist aber jetzt so, dass trotzdem ein Teil der Cherubim verzichtet darauf, dieses Opfer anzunehmen. Und das ist tatsächlich ein Verzicht, weil wir ja bereits gesagt haben, das ist aber etwas, was sie selber gar nicht erzeugen können. Also das heißt, wenn sie es nicht annehmen, haben sie es auch nicht. Und sie bekommen aber einen anderen Ausgleich dadurch. Das ist auch etwas Interessantes. Wir haben schon von der Zeit gesprochen. Die Zeit tritt also auf dem alten Saturn in Erscheinung und zunächst einmal wird die gesamte Entwicklung dadurch in die Zeitlichkeit hineingerissen. Auch die Cherubim selber. In gewissem Sinne werden sie, in einen Prozess des Werdens und Vergehens, wenn man so will, hineingewissen, halt anders als das bei uns mit geboren werden und sterben ist, aber sie sind in gewisser Weise in die Zeitlichkeit hinein verwoben. Während sie vorher völlig außerzeitlich waren, vorher, passt schon wieder nicht, aber die Zeit hat keine Rolle gespielt. Sie beginnt jetzt für sie eine Rolle zu spielen. Und zwar eben dadurch, eine Rolle zu spielen, dadurch, dass sie das Opfer der Throne nämlich annehmen. Damit nehmen sie sozusagen auch diese entstehenden Zeitwesen in sich auf irgendwie oder müssen mit ihnen leben. Und wenn sie das Opfer nicht annehmen, ziehen sie sich aus dieser Zeitlichkeit heraus und es gliedert sich jetzt die Welt am Übergang von der alten Sonne zum alten Mond in das, was man nennen könnte, die Zeitlichkeit einerseits und den Bereich der Ewigkeit auf der anderen Seite. Das ist trotzdem was anderes als diese nicht vorhandene Zeit, die vor, abseits des Saturn da war. Also unser eigentlicher Begriff der Ewigkeit ist so als Gegenbegriff zur Zeitlichkeit und das eine ist ohne dem anderen nicht zu haben. Also das heißt, unser Ewigkeitsbegriff heißt, es muss auch die Zeitlichkeit in irgendeiner Weise geben. Und die Frage ist, welchen Bereich man stärker angehört oder wo man stärker hineingehört. Und jedenfalls die Cherubim, die es jetzt verweigern, das Opfer oder verweigern oder verzichten darauf, das Opfer der Throne anzunehmen, die gehen in das Reich der Ewigkeit ein. Die anderen Cherubim, die es weiterhin annehmen, nehmen dafür in Kauf, dass sie in die Zeitlichkeit hineingezogen werden in gewisser Weise. Und es entsteht aber jetzt eine gewisse Problematik, was passiert mit dieser Opfersubstanz, die die Throne trotzdem hingeben wollen. Die fließen eigentlich über von dieser Kraft, dieser Ich-Kraft, dieser Willenskraft, die sie hinopfern wollen. Und sie opfern auch, aber es wird nicht angenommen. Jetzt schwebt es sozusagen irgendwo frei im Raum herum. Es kann nicht mehr zu ihnen zurück, es kann nicht ganz hinauf, wenn man das so nennen will. Also es bildet sich so eine Art mittlerer Bereich jetzt, wo nicht angenommene Opfersubstanz, das heißt Willenssubstanz, Wärmesubstanz, herumgeistert, herumschwebt irgendwo, also die sich da staut. Und mit der zunächst niemand recht was anzufangen weiß. Also die Throne können es nicht mehr zurücknehmen, weil sie ihr ganzer Wesenscharakter schon so geändert hat, dass sie das nicht mehr einbauen können. Und die Cherubim nehmen es auch nicht. Also die ist ein bisschen herrenlos geworden, könnte man sagen, jetzt diese Opfersubstanz. Das saust jetzt also irgend so eine eigenständige Opfersubstanz herum, die gibt Gelegenheit jetzt anderen Wesenheiten sich darin, wenn man so will, zu verkörpern, also in einer Art Wärmeleib zu verkörpern, sich in dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz, die einen sehr eigenständigen Charakter jetzt hat. Das Interessante nämlich dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz, die gehört jetzt sozusagen niemandem, die ist für sich, das heißt, es nimmt niemand wirklich Einfluss auf diese Opfersubstanz, weder die Cherubim noch die Geister des Willens. Also es wird so eine Art Zone dadurch auch geschaffen, wo eine gewisse Freiheit von der geistigen Tätigkeit der anderen Hierarchien ist. Und das gibt jetzt bestimmten Wesenheiten die Möglichkeit, sich darin, könnte man sagen, zu verkörpern, darin auch, naja, ihre Ich-Entwicklung durchzumachen, weil es ist ja Ich-Substanz letztlich, die dahin geopfert ist, aber sie jetzt in einer solchen Form durchzumachen, dass diese Ich-Entwicklung bis zu einem gewissen Grad abgeschnitten ist von den anderen Hierarchien. Also die sind dort auf sich selbst gestellt oder wesentlich stärker auf sich selbst gestellt. Und damit fängt das an, was man die luziferischen Wesenheiten nennen kann. Zunächst einmal wirklich aus der Hierarchie der Engelwesenheiten. Das Ganze spielt sich also ab jetzt im Übergang vor allem von der Sonne zum alten Mond und setzt sich dann insbesondere stark auf dem alten Mond fort. Da treten jetzt immer mehr die luziferischen Wesenheiten heraus. Das sind Engelwesenheiten, die auf dem alten Mond ihre Ich-Entwicklung durchmachen, aber sie in einer solchen Verkörperungsart durchmachen, dass sie abgeschnitten sind bis zu einem gewissen Grad von den anderen Hierarchien. Nicht durch eigene Schuld, sondern eben, wenn man Schuld zuweisen wollte, könnte man sagen, ja, die Cherubim sind schuld, weil sie das nicht angenommen haben. Aber es hat schon seinen guten Grund auch in der ganzen Entwicklung. Es ist ja für die Cherubim nicht eigentlich ein Zurückweisen, sondern ein Verzichten eben auf etwas. Verzichten im Dienste der ganzen Weltentwicklung zum Beispiel, damit überhaupt diese Region der Ewigkeit entstehen kann. Also muss man denken, dass damit das, was wir Ewigkeit nennen können, entstehen kann, ist eine der Folgen, dass auf der anderen Seite die luziferischen Wesenheiten hervortreten. Das eine ist ohne dem anderen nicht zu haben. Man kann so leicht sagen, ja, hätten die guten Götter die Welt nicht gescheiter machen können, was brauchen wir da, diese Widersacher, die uns immer verführen und das Böse in die Welt bringen. Und also ich hätte die Welt besser gebaut, nicht? Weil jetzt gibt's nicht das Böse, also es ist nur ärgerlich und so weiter. Nein, das funktioniert nicht. Also die Welt als Ganzes müsste auf sehr vieles verzichten. Die ganze Welt wäre in die Vergänglichkeit gerissen und es gäbe also diese Zone, diesen Bereich der Ewigkeit im Grunde nicht. Und den gibt es jetzt dadurch, dass die Cherubim verzichten darauf, dieses Opfer anzunehmen. Aber die andere Seite ist, es entstehen die luziferischen Wesenheiten, die, während die regulären Engel halt sich ihre, wenn man so will, Leiblichkeit nicht aus dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz bauen, sondern aus dem, was angenommen wurde, also was dann jetzt als Wärme, Luft und dann auf dem Mond bereits als Wasserelement auch da ist. Und die nichts aufnehmen von dieser zurückgewiesenen oder zurückgehaltenen Opfersubstanz. Aber das kann man diesen dadurch luziferisch werdenden Wesenheiten gar nicht vorwerfen, dass das irgendwer muss sich um diese Substanz auch kümmern. Also das musste auch von irgendwelchen Wesenheiten angenommen werden. Also wenn man so will, ist das sogar ein gewisses Opfer dieser Wesenheiten, dass sie diese Art von Substanz in sich aufnehmen, die von Haus aus ihnen schon schlechtere Entwicklungsmöglichkeiten in gewisser Weise gibt, weil sie abschneidet von einem großen Teil der schöpferischen Kräfte, die in der geistigen Welt walten. Und nur ein gewisser Teil, der halt da drinnen in dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz schon wirksam ist, über den können sie verfügen und nicht aber über die ganze Fülle, während die sozusagen anderen Engelwesenheiten, die sich's, sag ich einmal so, direkt leichter machen, die schöpfen aus dem Vollen. Also das ist auch eine gewisse Überwindung, sich mit dieser einerseits dichteren, zurückgewiesenen Opfersubstanz zu verbinden, aber der Ausgleich dafür ist, dass sie eine gewisse Freiheit entwickeln. Also sie können da sozusagen ihre eigene kleine Privatschöpfung so bis zu einem gewissen Grad entwickeln drinnen. Nicht ganz unabhängig natürlich in Wirklichkeit, aber es entsteht erstmals innerhalb der ganzen großen Schöpfung ein Bereich, wo was Eigenständiges sich herausbildet, das nicht unter dem Einfluss des großen Ganzen steht, sondern sich herauszieht aus dem.
Und daraus kommen wir.
Richtig. Dadurch bekommen wir überhaupt die Möglichkeit, die Freiheit zu entwickeln. Also wenn es das nicht gegeben hätte, dann hätten wir nicht die Möglichkeit, die Freiheit zu entwickeln. Und in gewisser Weise ist dieser Prozess, der aber jetzt so am Übergang von der alten Sonne zum alten Mond so richtig deutlich hervortritt, in Wahrheit beginnt es natürlich schon auch auf dem alten Saturn. Also das ist was, was sich von Anfang an durchzieht, nur da ist es sehr, sehr leise erst bemerkbar. Da ist es, die Folgen davon werden sehr wohl in der Zukunft sichtbar werden, weil es sind damals schon andere zurückgebliebene Wesenheiten dann hervorgekommen. Also wer macht nichts. Pinselmusik.
Wie melden sich jetzt?
Nein, es hat sich jetzt der Ariman gemeldet, von dem wollte ich gerade reden. Er hat gewusst, dass wir mit ihm reden, über ihn reden. Da kommt er gleich vor und sagt, hallo, da bin ich. Jetzt schläft er. Ja, also auf der alten Sonne sind schon die arimanischen Wesenheiten dadurch hervorgetreten, langsam, und auf dem alten Saturn sogar Wesenheiten, die Steiner dann als die sogenannten Asuras bezeichnet. Das sind also Widersacherwesen, die in der Zukunft dann noch eine sehr große Bedeutung bekommen werden und die uns noch mehr Nüsse zu knacken geben werden als Luzifer und Ariman. Sie sind eigentlich die ältesten Widersacher. Und es ist so ein interessanter Art Spiegelungseffekt da in die Menschheitsentwicklung, so als hemmende Kraft dann deutlich hineingewirkt haben, aber zuerst die Luziferischen, das sind die jüngsten Widersacher. Dann sind die Arimanischen stärker wirksam geworden und in der Zukunft, von jetzt ab in die Zukunft, werden dann immer stärker auch die Asuras werden. Also es kommt noch einiges auf uns zu. Vor allem, weil diese Asuras Kräfte haben, die wirklich bis an unser Ich heranreichen. Das ist bei Ariman und Luzifer nicht der Fall. Ich meine, Luzifer greift vor allem den Astralleib an, und das Ich hat halt dann vielleicht Probleme damit, fertig zu werden, und kann sich dadurch nicht so gut entwickeln, wie es sollte, weil es dauernd mit dem Astralleib kämpfen muss, der da durch die luziferischen Geister in Unordnung gebracht wird. Die arimanischen Wesenheiten greifen den Ätherleib besonders stark an, und die Asuras einerseits unmittelbar bis in den physischen Leib, andererseits aber auch ins Ich. Wir haben öfter auch schon davon gesprochen, dass Ich und physischer Leib auch in einer sehr starken Beziehung zueinander stehen. Ich könnte sagen, das Unterste. Aber gerade zum Beispiel die ganze Gestalt des physischen Leibes hängt ganz stark mit dem Ich zusammen. Die Auferstehungsfrage, können wir zu Ostern vielleicht einmal darüber sprechen. Warum ist die Auferstehung des Leibes so wichtig? Sagen wir, wollen es eh vergeistigen, dann brauche ich den Leib nicht mehr, aber was soll das Komisches? Nein, das hängt mit unserem Ich zusammen. Will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, weil sonst verlieren wir uns ganz, aber... Also, in Wahrheit setzt diese Tätigkeit schon sehr früh ein. Nur ist sie da noch sehr schwer zu bemerken. Deutlich bemerkbar wird sie eben am Übergang von der alten Sonne zum alten Mond. Und da wird jetzt wirklich auch damit natürlich für uns Menschen die Grundlage des Bösen gelegt, wenn man so will. Man kann gar nicht sagen, die luziferischen Wesenheiten sind die Bösen. Die haben halt dort den Teil der Welt besiedelt, der ihnen halt zugewiesen wurde, kann man sagen. Im Grunde ist er ihnen mehr zugewiesen worden, als dass freiwillig sie darauf gestürzt haben. Und nur für uns Menschen ist dadurch die Möglichkeit gegeben, zwischen den regelrecht fortgeschrittenen Wesenheiten und den luziferischen immer wieder zu wählen, zunächst einmal. Und wenn wir ihnen mehr folgen, dann kriegen wir die Tendenz zum Bösen hin, wenn wir das zu viel tun. Und beziehungsweise dasselbe gilt dann für die arimanischen Wesenheiten und auch für die Asuras letztlich. Also das heißt, diese Widersacher als solche sind weder schuld daran, dass sie so geworden sind, noch sind sie eigentlich böse im wahren Sinn. Also das sind schon wir. Das, weil wir sind die Einzigen, die dann eine gewisse Freiheit haben, zu entscheiden, wo wir hingehen. Die hatten diese Entscheidungsmöglichkeit eigentlich nicht. Manche dieser Engelwesenheiten, die auf dem alten Mond ihre Ich-Entwicklung durchgemacht haben, haben halt das Glück sozusagen gehabt, dass sie nicht diese zurückgewiesene Opfersubstanz in sich aufnehmen mussten, und andere hat man halt dorthin gesetzt und die mussten das aufnehmen, die wurden dadurch luziferische Wesenheiten. Also man darf nicht einfach sagen, naja, die sind schuld daran, also die Luziferischen sind schuld daran, dass sie so geworden sind. Und es kommt noch dazu, dass sie aus eigener Kraft diesen Zustand auch nicht überwinden können. Und es ist in gewissem Sinne auch sehr wohl als ein Opfer zu verstehen, das sie bringen, indem sie diese, oder ein Verlust auf jeden Fall, den sie erleiden dadurch, dass sie sich dort aufhalten müssen in dem Bereich, weil ihnen dadurch gewisse Entwicklungsmöglichkeiten verweigert sind. Weil sie immer einfach nur an einen beschränkten Teil von Kräften herankommen, aber nicht an das Ganze. Während die anderen Engel und so weiter freuen sich, dass sie aus dem Vollen schöpfen können, und sie können nicht. Sie haben nicht die Möglichkeit dazu. Und sie haben auch keine Möglichkeit, diesen Zustand zu überwinden.
Nehmen.
Nicht aus sich selbst. Mhm. Nicht aus sich selbst. Also sie brauchen Hilfe dazu. Sie brauchen Hilfe dazu. Es wird für die Zukunft kommen, dass auch eine Erlösung dieser luziferischen, auch der arimanischen Wesenheiten passiert.
Ja, das ist unsere Aufgabe.
Da sind wir dann mit beteiligt. Das ist sozusagen dann die Schuld, die wir ihnen abzutragen haben, in gewisser Weise. Schuld jetzt in dem Sinn, wir sind ihnen schuldig, weil wir ihnen was zu verdanken haben. Wir haben ihnen nämlich einmal die Möglichkeit, überhaupt zur Freiheit zu verdanken, weil nur dadurch, dass es zunächst einmal diese luziferischen Wesenheiten gibt, haben wir beständig jetzt die Möglichkeit zu wählen zwischen den einen und den anderen. Und zwar, wir können aus Freiheit wählen. Das ist der große Unterschied. Wir sind nicht einfach in den zurückgebliebenen Bereich versetzt worden, sondern wir sitzen eigentlich zwischen zwei Sessel im Grunde, und wir müssen uns immer entscheiden, links, rechts, wo gehen wir hin. Und wenn wir uns richtig entscheiden und letztlich dann auch mit der Christuskraft durchdringen, dann wird mit Hilfe des Christus, der durch uns wirkt, in der Zukunft einmal die Erlösung der luziferischen Wesenheiten möglich sein. Das wird kommen. Also, wir haben eine große Aufgabe, und auf der anderen Seite, auch das habe ich öfter erwähnt, es ist auch so ein wunderbarer Satz in dem Mysteriendrama drin, dass irgendwo der Johannes sagt, ich kann es jetzt nicht ganz wörtlich zitieren, aber wo er sagt, wie er erkannt hat, dass wir auch verderben können, das Schicksal der Menschen, glaube ich, sagt er in dem Fall sogar, oder der Wesen, mit denen wir verbunden sind, wenn wir nicht im richtigen Sinne geistig streben. Das heißt, mir so, nur interessiert mich nicht das Geistige, was. Aber sonst bin ich eher ein braver Mensch, ich tue eh nichts Böses, aber das Geistige, das interessiert mich nicht. Wenn ich es versäume zu tun, dann füge ich trotzdem den Wesen, die mit mir verbunden sind, Schaden zu. Und zwar, das ist das Interessante, nicht nur den Menschen, sondern auch den Wesenheiten, die über uns stehen, also namentlich den Engelwesenheiten. Weil, wie wir am Anfang sagten, es gibt diese Engelwesenheit, die uns begleitet und die sozusagen uns durch die Inkarnationen leitet, solange wir das selber noch nicht so bewusst können, uns dabei hilft eben einfach, wenn wir uns zu langsam entwickeln, fesseln wir diese Engelwesenheit zu lange an uns und hindern sie daran, höhere Aufgaben zu übernehmen, weil sie immer mit uns beschäftigt sind. Das, das also, weil sie immer uns umwickeln müssen und wird uns nicht weiterentwickeln, nicht den nächsten Schritt machen. Dann hemmen wir sie in ihrer Entwicklung, und wenn wir sie in ihrer Entwicklung hemmen, heißt das, dass wir sie eigentlich zu luziferischen Wesenheiten letztlich im Extremfall machen. Weil luziferische Wesenheiten oder dann auch avimanische, wie auch immer, sind Wesenheiten, die nicht ihren vollen Entwicklungsgrad erreicht haben, die zurückgeblieben sind bis zu einem gewissen Sinn. Und aber in dem Fall dann schon wieder mal gar nicht durch ihre eigene Schuld, sondern weil wir uns nicht weiterentwickeln, weil wir wie ein Bleiklotz an ihnen dranhängen und sie hemmen in ihrer Entwicklung. Also wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten in die positive, aber auch in die negative Richtung. Gott sei Dank ist es trotzdem so, dass wir beides praktizieren. Also bei meinem Negativen vielleicht sage ich nicht Gott sei Dank, aber wir praktizieren schon auch das Positive auch. Also müsste halt, sollte noch mehr passieren. Und vielleicht zum Abschluss für heute, wir werden dieses Thema dann das nächste Mal noch intensiver betrachten. Rudolf Steiner hat an ganz anderen Stellen einmal davon gesprochen, das Böse hat also seine Wurzel oder seinen Ursprung in einem Ereignis, das er nannte den Streit am Himmel. Der Streit am Himmel, der heute noch äußerlich sichtbar ist in seinen Folgen, sagt er, an dem Asteroidengürtel, der sich zwischen Mars und Jupiter erstreckt. Da gibt es also so ein Trümmerfeld von, die Astronomie weiß nicht genau, war das einmal Planet oder nicht, wie auch immer, jedenfalls da sausen immense Trümmer herum. Und das sind die äußeren Spuren dieses Streits am Himmel, und die hängen zusammen genau mit dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz auch. Also wenn ihr euch dieses Bild vorstellt, diese Opfersubstanz, die nicht angenommen wird, die wieder zurückgestaut wird und jetzt so ein Art Ring da in der Mitte irgendwo bildet. Weder ganz an der Peripherie noch ganz im Zentrum, sondern irgendwo dazwischen. Das ist letztlich das Gebiet, also wo sich dieser Streit am Himmel abspielt und wo wir halt als äußeres Merkzeichen in gewisser Weise heute dieses Trümmerfeld haben. Und über diesen Streit am Himmel und seine Folgen und wie das genau zugegangen ist, werden wir dann das nächste Mal noch intensiver sprechen. Und dann am 29., also in 14 Tagen, werden wir aussetzen, bitte, weil da haben wir dann diese Faustprobe. Wir machen nämlich den Faust 1 wieder. Einmal da, wir haben schon voriges Jahr irgendwann einmal da gemacht. Und jetzt frischt man wieder auf hier. Und das geht leider nur am Dienstag, die Probe, weil sonst ist der Saal da eben nicht frei und das ist eben der andere Kurs und so weiter. Also habe ich gesagt, gut, ich verzichte. Wir verzichten. Ich habe für euch gleich mitentschieden. Gut, danke.